Heute in CT-Uplink, der optimale PC, RGB-Tastaturen und Last-Minute-Geschenketipps.
CT-Uplink.
Hallo, willkommen wieder im CT-Keller zu Folge 4.8, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wir sind heute bei der CT1 2015 schon. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom Heise Online und mit mir sind da heute
Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort,
Gerald Himmelein,
Sven Hansen, Audio-Video.
Genau. Und wir fangen gleich an, weil wir haben hier was total Großes mitgebracht, beziehungsweise du hast was total Großes mitgebracht. Möchtest du es gleich hochheben?
Ja, genau. Dann
zeig das mal.
Streng ich mich mal
jetzt
an.
Nämlich die große Arbeit am Anfang.
Genau. Bringt alles in Sicherheit.
So.
Und zwar ist das...
Einer unserer drei Bauvorschläge, die wir dieses Jahr immer in der Vorweihnachtszeit uns darum kümmern. Und das ist der größte, der Hexacore-PC mit auch der dicken Grafikkarte.
Also für unsere Zuhörer, hier steht jetzt gerade ein riesen Mega-PC auf dem Tisch und den müssen wir auch gleich wieder runterstellen, weil man uns, glaube ich,
gar nicht sonst sieht man mich gar nicht. Genau, aber dass man mal einen kurzen Eindruck kriegt. Das ist also unser großer PC.
Das ist jetzt der größte und der heißt bei euch
Der Hexacore-PC ist das.
Mhm. Ja, und wonach habt ihr das ausgewählt?
Ja, wir decken halt das komplette Sortiment ab, angefangen von einem billigen Bürorechner für 300 Euro bis hoch zu einer High-End-Maschine mit 6 oder 8 Kernen und einer dicken Grafikkarte für um die 2000 Euro.
Okay, dieser Hexacore kostet also 2000 Euro?
Jetzt, so wie er da steht, ungefähr 2000 Euro.
Okay. Da muss man aber noch ein bisschen basteln, ne? Also das ist
das Schöne dran an den Bauvorschlägen, dass man halt seinen eigenen PC nach den eigenen, seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen und Anwendungen, die man laufen lässt, einfach selber baut und dann halt nicht diese vorkonfektionierte Stangenware nehmen muss.
Jetzt hatte ich gerade, also das irritiert mich ganz.
Ich kann ihn wieder runterstellen,
Dann. Macht mich ein bisschen fertig hier, wenn er so dasteht, aber ein bisschen drüber reden. Was war denn jetzt meine Frage? Jetzt bin ich gerade total raus.
Was ist denn an dem Bauvorschlag anders als bei den Bauvorschlägen im Vorjahr?
Natürlich die moderne Technik. Es ist ja eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Jedes Jahr kommen neue Prozessoren, neue Chipsätze. Seit neuestem jetzt, also bei dem dicken Rechner, gibt es jetzt DDR4-Speicher. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen noch optimiert das Ganze. Also wir legen ja immer viel Wert auf geringen Geräuschniveau, sparsamen Betrieb auch. Also dass man da nicht irgendwie so eine Heizung unterm Schreibtisch stehen hat, sondern auch ein bisschen was, wo die Stromrechnung noch nicht explodiert. Ja, und dann bauen wir natürlich auch Sachen, die es so einfach nicht zu kaufen gibt. Also zum Beispiel unser Dual-Core-PC, also der preiswerteste, den man schon für so 280, 300 Euro an Hardwarekosten bauen kann, ist zum Beispiel mit einer Solid-State-Disk ausgestattet und ist halt wer jetzt wirklich bloß Texte schreibt, ein bisschen im Internet surft, ab und zu mal ein Video schaut, eigentlich der ideale Rechner.
Wie groß ist die SSD?
Eine 128 GB haben wir da eingebaut.
Wie groß ist der Rechner? Ist das auch so ein Koffer? Oder?
Nicht ganz so groß. Also es ist auch ein Tower-Gehäuse, aber ein kleinerer Mini-Tower. Also der ist nicht... Sagen wir vielleicht
also
die Hälfte.
Dann aber nicht fürs, also weil das ist jetzt, das war die Frage.
Das ist jetzt das Extrem, genau.
Für Spielen hier wahrscheinlich schon.
Ja, fürs Spielen ist der mittlere sogar besser. Es ist immer so der Fehlschuss, viele Leute denken, fürs Gaming, da brauche ich 6 oder 8 Kerne, das stimmt gar nicht. Also die meisten Spiele sind mit einem Quad-Core extrem gut bedient und wichtig ist vor allem die Grafikkarte beim Spielen. Und da haben wir auch zwei verschiedene zur Auswahl, also eine Vernunftskarte, sage ich mal, so für 150 Euro, für die Leute, die schon öfters spielen, aber eben jetzt nicht den neuesten Shooter mit 4K-Auflösung und vollen Details und so weiter spielen müssen. Die sollten dann eher die GTX 79, die für 300 Euro kostet, die rund nehmen.
Aber 4K spielen, also hier habt ihr auch, später ist ja noch eine Tabelle, war das noch mit den Spielen?
Wir haben hier ein paar Benchmarks gemacht, ja.
Ah, genau. Ja. Also also 4K geht mit dem...
Also geht
ist das überhaupt schon ein Ziel? Wir haben ja immer die Bildschirme und so.
Ja, also das Problem ist, es gibt eigentlich noch keine Grafikkarte, wo man sagen kann, da geht alles in vollen Detailstufen mit 4K. Also es gibt die dicken, also schon die GTX 79, GTX 89 da geht 4K-Gaming inzwischen schon bei vielen Spielen, aber man muss eben muss halt schon teilweise die Qualität runtersetzen, damit das flüssig läuft. Aber bei Full-HD gibt es halt überhaupt keine Probleme mit der 79.
Ja gut, es ist halt nur jetzt immer die Frage, wenn man jetzt natürlich 2000 für einen Rechner ausgibt, wie lange dann, aber 4K ist auch jetzt, ist noch nicht absehbar, dass irgendwie in 3 Monaten alles 4K ist.
Nee, also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da werden wir noch ein, zwei Grafikkartengenerationen abwarten müssen, bis das bezahlbar ist.
Du sagst, ist das der 4K eh nicht so, der Hexacore eh nicht für die Gamer so der richtige sei? Für wen ist denn der 2000
Euro PC? Ist eigentlich für Leute, die halt wissen, dass sie Anwendungen haben, die von vielen Kernen profitieren. Also die irgendwie rendern und so weiter. Also alles, also wo sie PC oder Videos codieren, halt wirklich auch professionell betreiben. Also wirklich, das ist eher ein Rechner für Leute, die quasi als kleine Workstation kann man das nehmen. Da kann man auch einen 8-Kerner reinbauen. Wenn man nochmal ganz viel Geld übrig hat, passen da auch die neuen Xeon-Prozessoren rein, die dann bis hoch zu 18 Kern haben. Also, aber da muss man dann schon ein bisschen mehr investieren.
Und wie genau sind jetzt eure Bauvorschläge? Also sagt ihr nur in Anführungsstrichen, was man braucht, oder habt ihr auch ein bisschen...
Also wir erklären im Heft erstmal auf den Artikel noch davor, was es überhaupt gibt, auch an Komplettrechnern, auch bei Notebooks, was ist, um erstmal rauszufinden, was ist für mich der optimale PC. Ja. Das ist ja, man kann ja nicht pauschal sagen, nimm den Rechner und du bist glücklich, weil das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Was habe ich für Anforderungen? Will ich unterwegs den Rechner mitnehmen? Will ich viel zocken? Habe ich wenig Platz, und danach entscheidet sich ja auch, und natürlich nach Budget, das spielt ja auch noch eine große Rolle, welchen Rechner ich nehmen kann. Ja, und dann haben wir eben in den Bauvorschlägen halt sind wir ein bisschen auf Selbstbau eingegangen, was ja auch oft nachgefragt wird bei unseren Lesern. Wir haben auch extra eine Projektseite, um das nochmal so ein bisschen anzukündigen. Wird dann auch in den Links unter dem Video dann zu sehen sein. Kann man sich schon mal einen kleinen Vorgeschmack holen, was wir da so gebaut haben.
Das sind jetzt die verschiedenen Bauvorschläge hier. Ne? Ich sehe das ganz oben. Das ist der
einfachste Dual-Core.
Billig-PC. Genau. Versuche ja den richtigen Namen hier.
Nee, das ist schon der richtige Name, ist schon der fettgedruckte. Wir haben die diesmal Dual-Core, Hexacore, ein Quad-Core-PC genannt. Da,
und da ist das Riesenteil. Ne?
Genau, das ist das Riesenteil, was ich auch hier mitgebracht habe.
Ah, und hier sind dann noch die Tipps. Genau. Also das ist auch schon online.
Genau, das ist und schon ist dann, online.
Ah. Und es ist auch, hier unten sieht man das, es sind immer noch so... optionale Zusatzvorschläge, ne? Das habt ihr auch noch.
Das ist oben schon, das hier sind jetzt die BIOS-Einstellungen. Es ist halt eine relativ lange Liste, aber das ist halt das Problem, wenn man halt wirklich einen leisen, effizienten PC bauen will. Das ist einfach nicht nur, ich stecke irgendwas zusammen und dann wird es schon laufen, sondern wir haben halt wirklich da 6 Wochen mit 3 Leuten dran gesessen, um die Komponenten auszuwählen, das alles zu testen, ob das miteinander auch alles so gut klarkommt und dann natürlich dann auch die optimalen Einstellungen dafür zu finden. Und dann können wir halt sagen, die zum Beispiel der Dual-Core und der Quad-Core-Rechner, die sind im Leerlauf, also wenn man jetzt ihn ganz normal benutzt, zum Text zu schreiben, einfach nicht mehr zu hören. Und das ist halt schon ein schickes Merkmal, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wie viele Boards, Prozessoren und Grafikkarten habt ihr da ausprobiert, so ungefähr?
Also Boards waren so um die 10, 12. Prozessoren ist ja, also bei den Prozessoren sind die Bauvorschläge relativ flexibel. Also wer jetzt nicht genau sein ideales Gerät gefunden hat, kann natürlich auch problemlos die Bauvorschläge abwandeln. Also eine größere SSD einbauen, eine zusätzliche Festplatte haben wir noch aufgeführt oder eben noch eine 3. oder 4. Festplatte. Ein dickerer Prozessor ist in der Regel ohne Probleme möglich bei den Bauvorschlägen. Also man kann da noch beliebig variieren. Ja, aber halt, ich habe mal nachgerechnet, es waren insgesamt 84 Geräuschmessungen, die wir für den Bauvorschlag durchgeführt haben. Also das ist schon eine Hausnummer.
Ja, natürlich. Also es ist ja auch eine ganze Menge, wenn man da hier auch noch drauf zeigen könnte. Es ist nicht nur der, also wir haben jetzt immer nur über die PCs geredet.
Genau, also aber es sind noch, wir haben halt hier vorne noch
Mobilrechner.
Genau, eine Kaufberatung für Notebooks ist im Heft mit drin. Was gibt es da überhaupt? Was ist das Richtige? Dann, was ist aktuell Stand der Technik bei Desktop-Technik? Gibt es ja ganz viele Unterschiede. DDR4, DDR3, welcher Prozessor passt wo rein? Was gibt es für SSDs, für Festplatten? Was haben die für Anschlüsse? Und so weiter und so fort. Das ist halt eine ganze Menge. Und hinten dran haben wir dann noch als Bonus für die Gamer dann noch eine Grafikkartenkaufberatung. Also was ist die richtige Grafikkarte, wenn ich jetzt angenommen ein Entwickler bin und 5 oder 6 Monitore ansteuern will? Ne? Oder was ist der richtige für meinen Zocker-PC die richtige Karte? Und da hat sich auch ehrlich gesagt zum Vorjahr viel getan. Also zum Beispiel die beiden Grafikkarten, die wir empfohlen haben, die sind im Leerlauf so effizient, dass die Lüfter anhalten zu drehen. Das finde ich eigentlich auch ein ziemlich cooles Feature.
Ja, und es ist ja auch alles gerade noch rechtzeitig, weil wir jetzt ja noch kurz vor Weihnachten sind. Also das kann man alles noch kaufen und
das sollte alles
rechtzeitig zusammenbauen.
Genau.
Würde ich
oder sagen. Dann eben zwischen Weihnachten und Neujahr, denn über die Feiertage hatten wir dann auch ein bisschen Zeit.
Ja, aber so lang.
Nein, so lange geht das nicht. Also ungefähr Nachmittag würde ich einplanen.
Genau. Also der Rest steht alles im Heft.
Oder und wer noch
Infos auf der Projektseite. Also die Infoseite, die verlinken wir natürlich nachher. Genau, weil das nächste, was hier schon dahinter liegt, ist eigentlich auch was für Weihnachten. was du mitgebracht hast. Das sieht man jetzt gar nicht hier so, aber das ist, kann das nur so halb zeigen.
Das ist eine von den drei Tastaturen.
Aber ganz besondere Tastaturen. Von der Seite sehen die schon ein bisschen anders aus.
Die Detailkamera,
wenn man das so sieht. Das sind sogenannte RGB-Tastaturen mit mechanischen Schaltern. Mechanische Schalter sind wesentlich robuster als das, was man so in der mitgelieferten Tastatur findet.
Soll ich mal einen abnehmen?
Kannst du gerne machen. Sollte eigentlich nicht kaputt gehen.
Nein.
Man sieht unter der Kuppe so einen Stift. Das ist der mechanische Switch. Und hierbei handelt es sich um Cherry MX-Switches einer neuen Sorte, die RGB-Switches, auf die Corsair für ein Jahr Exklusivrechte angeblich hat.
Okay.
Und das ist nämlich die Tastatur von Corsair. Mhm. Und die Besonderheit an diesen RGB-LEDs ist halt, dass jede Taste, Hintergrundbeleuchtung gibt es schon lange, aber bei diesen Tastaturen ist es so, dass jede Taste eine eigene Farbe haben kann. Und das ist natürlich eine wunderbare Spielerei. Also wenn man die jetzt anschließen würde, würde sie wie der Weihnachtsbaum aussehen. Aber das ist auch durchaus produktiv einzusetzen, wenn man viel im Dunkeln arbeitet. Zum Beispiel findet man damit bestimmte Tasten leichter. Ja. Also zum Beispiel ein Photoshop-Anwender kann sich seine meistgenutzten Hotkeys mit einer bestimmten anderen Farbe unterlegen. Oder jemand, der Videoschnitt macht, kann die Editierfarben, also den Editierblock in andere Farben einfärben als den Rest. Ich habe mir zum Beispiel zum Tippen das Buchstabenfeld in einer anderen Farbe als die Modifier-Keys markiert. Und das ist dann doch, wenn es im Büro recht schummrig ist, sehr effizient.
Und du hast getestet, hast du drei, ne?
Ja, es gibt drei. Eine von Corsair, eine von Logitech und eine von Razer.
Sind die alle so groß?
Die sind alle so groß. Das ist eigentlich noch die kleinste von den dreien. Die ist allerdings auch eine der schwersten, weil sie ziemlich viel Material aus Aluminium hat.
Ja.
Das Hauptziel sind natürlich von den Herstellern aus Gamer, was ich irgendwie unglücklich finde, weil das ist eigentlich zum Spielen viel zu schade. Ich spiele zwar auch ganz gerne, aber ich fand es jetzt im Alltag nützlicher als beim Spielen, weil beim Spielen gucke ich doch eher selten auf die Tastatur. Da hilft mir dann eher so ein spezielles Relief für die Game-Tasten.
Wofür ist diese Walze da oben?
Das hat so eine komische oben sind die Multimedia-Tasten und die Walze ist für die Lautstärke-Regelung.
Wir können ja mal das, ich habe hier das mal aufgemacht.
Ich wollte gerade sagen, es gibt bei den drei Tastaturen nämlich massive Unterschiede. Also nur weil das alles drei RGB-Tastaturen sind, heißt das nicht, dass sie genauso sind. Sie benutzen alle drei unterschiedliche Switches. Und das hier ist jetzt, glaube ich, die das ist die Corsair-Tastatur bei normaler Beleuchtung. Das ist unter in vollständiger Dunkelheit. Man sieht, dass da sehr viel Streulicht nach den Seiten ist. Oder ich hoffe zumindest, dass man es sieht.
Ja, hier ist
ansonsten müsst ihr mir das einfach glauben. und das bedeutet, dass insbesondere der untere Bereich der Tasten nicht so gut ausgeleuchtet wird. Das hier ist jetzt die Razer-Tastatur. Die hat jetzt noch Beleuchtung von oben.
Also schon oben drauf, aber unten, also nicht unter
den Tasten. Geh noch mal einen zurück am besten. Du siehst hier im ersten Bild, dass die Tasten, wie zum Beispiel die 5, ist unten eine 5 und oben ein Prozentzeichen bedruckt. Und die 5 sieht man erheblich weniger gut als das Prozentzeichen, weil die LED direkt unter dem Prozentzeichen ist.
Ah, okay. Nur als Erklärung, weil man es jetzt wirklich für die nur zuhören. Also die.
Bei Razer ist die Sache dann ähnlich. Da ist auch die LED oben. Das bedeutet, solange noch ein bisschen Licht drauf scheint, kann man zwar sehen, was unten drauf ist, aber sobald es Licht im Raum aus ist, erkennt man bloß noch die beleuchteten Tasten. Das liegt daran, weil dort nicht mal der untere Bereich ist nicht mal lichtdurchlässig.
Der vordere vielleicht.
Das sieht man hier im Bild ganz gut. Razer hat sich dadurch beholfen, dass sie die alternative Belegung zum Beispiel bei der 8, die auch die als eckige Klammer dient, nebeneinander bedruckt hat. Aber das funktioniert nicht bei allen Tasten. Und teilweise sucht man dann im Dunkeln plötzlich wieder nach der richtigen Taste, weil eben der Teil, an dem man sich gewöhnt hat, gerade nicht beleuchtet ist. Logitech hat das ein bisschen besser gelöst. Logitech hat bei ihrer G910 einen ganz eigenen Switch entwickelt, wo die RGB-LED in der Mitte der Taste ist. Mhm. Und das bedeutet, dass zwischen dem Schalter das RGB-Licht voll durchleuchten kann. Und deshalb ist es recht schön zentriert. Also das ist jetzt bei Licht und das ist ohne Licht. Ja. Da ist kaum eine Verschlechterung der Beleuchtung festzustellen. Dafür hat die auch einen sehr anderen Anschlag als die anderen, diese eigenen Switches. Und ist etwas gewöhnungsbedürftig. Also ich persönlich fand es okay, aber es gab einen Kollegen, der auch nach Eingewöhnungszeit von einer Eingewöhnungszeit von etwa einer Stunde so immer noch gesagt hat. Ne? Ja, da ist die Logitech wesentlich leiser, okay. Aber die Cherry-Schalter sind für ihr
so in der Klacker bekannt. Wie belege ich denn diese Farben? Also kann ich das schön wirklich für jede Taste einzeln, ist das,
ja,
gut
das
zu konfigurieren?
Ist,
oder wie
funktioniert das? Unterschiedlich, ja. Je nach Hersteller. Corsair hat eine total komplexe Software dabei, mit der man wirklich alles machen kann. Man kann sogar Makros mit Tastenbeleuchtung kombinieren. Man kann also sagen, wenn ich die W-Taste das erste Mal gedrückt habe, dann soll sie anfangen zu blinken und wenn ich sie dann das zweite Mal drücke, soll sie aufhören zu blinken. Was zum Beispiel, wenn du irgendwie was mit Audio machst und eine Aufnahme pausierst und wieder auslöst, ist so ein visuelles Feedback total praktisch. Aber bis man die konfiguriert hat, dauert es ein Weilchen. Unter anderem muss man ein grottenschlechtes Handbuch durchlesen. Und der Treiber ist auch alles andere als intuitiv. Also ich habe dann erstmal, als ich die Doku eine halbe Stunde gelesen hatte, festgestellt, es ist fast alles hinterm Rechtsklick versteckt. Und zwar noch in Unterdialogen. Also man kann damit fast alles machen, aber man muss sich auch wirklich reinlernen.
Okay,
Die Tastatur von Razer ist leichter zu konfigurieren, allerdings mühseliger. Dort muss man jede Taste einzeln einfärben. Bei der Corsair kann man zumindest Bereiche auswählen, also so 10 Tasten auf einmal einfärben. Bei Razer ist es tatsächlich 115 Tasten, 115 Mal Farbe. Klick auf die Taste, Farbe, Klick auf die Taste.
Das ist meine Frage, was kostet denn sowas eigentlich?
Zwischen 170 und ich glaube 230 Euro. Und die, von dieser Tastatur gibt es noch eine große Schwester. Die hat hier nochmal einen Block mit 18 Makrotasten und das ist dann preislich die Obergrenze. Und am preisgünstigsten ist diese und die von Logitech. Die
das ist aber echt schon eine Waffe. Also es ist mehr so ein Mad Max-Design, auch mit diesem Alu. Brauchen die alle
USB-Anschlüsse?
Ja, brauchen die alle zwei?
Nein, nicht alle. Die braucht zwei und schleift sie auch nicht durch. Die von Razer braucht auch zwei, schleift aber zumindest einen dafür für einen USB-Hub an der Tastatur durch. Und die Logitech braucht bloß einen. Und
eine nur für die Stromversorgung? Oder
ja, das ist eine dieser unsäglichen Sachen. Eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, zwei Anschlüsse für die USB-Stromversorgung zu haben, weil da nicht notwendigerweise mehr Strom rauskommt. Das hängt daran, dass offensichtlich die Gaming-Tastaturhersteller den USB-Standard entweder nicht so genau gelesen haben oder davon ausgehen, dass wenn sich ein Kunde beschwert, sie denen dann erklären können, ja, sie müssen einen der Anschlüsse an einen anderen Hub stecken, um mehr Saft zu bekommen.
Ach so, ja.
Im Test hat es aber eigentlich immer, bis auf einen Rechner, immer gereicht, einen USB-Port anzuschließen.
Kannst du hier hinten noch machen?
Das Mäuseklavier hat das Mäuseklavier gefunden. Du hast tatsächlich unterschiedliche BIOS-Einstellungen. Du kannst zwischen vier wechseln. Und das bedeutet, die Corsair speichert Belegungen. Du kannst ja nicht nur die Tasten umfärben, sondern kannst auch noch die Tasten alle umbelegen.
Oh,
und die speichert das auch noch intern. Okay. Was bedeutet, du musst nicht an einer anderen Tastatur den Treiber erst installieren und so weiter, sondern die Tastatur weiß das alles noch.
Erinnert mich so ein bisschen an diese Lebedev-Tastatur
genau.
Mit dem kleinen OLED-Display.
Ja. Ja.
Ne? Also
die war
schon ein paar
cool.
Tage her.
Ja.
Ich weiß gar nicht, hat es die nochmal gegeben?
Wir nähern uns langsam dieser OLED-Tastatur an, ne? Habe ich auch so das Gefühl.
Ja, wobei in Mäuseschritten, ne? Weil da war wirklich auf jeder Taste war dann irgendwie.
Ja, und man konnte die halt beliebig belegen, also bei einem Display
die
quasi.
Doch nie.
Wir hatten eine kleine Version davon in der Redaktion.
Da war ich noch nicht hier. Ich habe keine gesehen.
Die große Version hat irgendwie 1300 Euro gekostet.
Ja, sowas war
genau.
Das
ja, aber die haben wir auch nie bekommen. Wir hatten so eine Mini-Version, wo im Prinzip drei von diesen Tasten nebeneinander waren und die konntest du halt irgendwie frei belegen.
Also ich habe die große einmal gesehen und war dann Also auf Fotos sieht die geil aus und auf Videos sieht die auch toll aus, aber in real nicht so.
Was ich immer noch nicht verstanden habe, muss das jetzt so ein Koffer sein? Weil es ist ja unglaublich riesig. Ich meine RGB, SMD, LED, das ist ein Streichholz-Nadelkopf.
Ja, die LED sitzt hier oben drin in der Basis bei dieser Tastatur. Ja,
aber trotzdem sieht es so aus wie eine Tastatur von vor 20 Jahren. Ja, das man fragt sich, muss die so riesig sein? Oder also vielleicht
noch ein Rechner drin.
Also Gamer,
was würde reinpassen? So, und Strom ist auch genug. Also.
Es gibt einen Grund, ja. Gamer mögen schwere Tastaturen. Der Grund ist, weil wenn sie im Eifer des Gefechts etwas heftiger an der Tastatur sitzen und die anfängt sich zu bewegen, dann verirren sie sich in der Reihe und dann passieren eben so schöne Sachen wie, dass du statt nach links zu laufen versehentlich mehrere Granaten durch die Gegend wirfst. Und das ist dann unpraktisch, vor allem wenn du sie direkt vor die eigenen Füße wirfst. Gamer mögen schwere Tastaturen und dieses Ding ist tatsächlich so gebaut, dass man damit vermutlich jemanden erschlagen könnte. Ja. Aber die anderen sind etwas leichter, aber selbst bei der leichtesten ist unten noch eine Metallplatte drin, die hört man sogar teilweise, wenn man kräftig anschlägt, dann hört man die Metallplatte drunter vibrieren.
Ja, die, das können wir ja noch sagen, ich habe noch ein Video gemacht, oder? Weil wir uns hier wir mit dem Licht können wir es jetzt wirklich nicht zeigen. Wir haben die Bilder gezeigt, aber ihr habt ein Video gemacht.
Wir haben ein wunderschönes Video gemacht, das auf keinen Fall ihr verpassen solltet.
Genau, das verlinken wir, das tun wir noch unter die Meldung. Das können wir jetzt hier nicht. Dafür ist es hier ein bisschen zu hell, das zu zeigen. Genau, ja, das ist also trotzdem, obwohl es groß und teuer ist, oder vielleicht gerade deswegen, ist es ja auch was für Weihnachten. Vielleicht für den Gamer in der Bekanntschaft. Aber die richtigen Weihnachtssachen, die richtig vielen, die hast du gesammelt.
Ja, richtig.
Fürs Heft. Und das sind gleich eine ganze Menge sortiert nach dem Beschenkten.
Ja, genau. Dieses Jahr haben wir das mal ganz anders aufgezogen. Also im Prinzip haben wir gesagt, es gibt so verschiedene Geschenktypen und durchaus auch manchmal vielleicht sogar problematische Geschenktypen und haben da ein bisschen rumgefragt und identifiziert haben wir dann halt Nerd, Mechianer, der dann allerdings glaube ich nicht mehr Mechianer hieß, ein Apple-Fan ist es halt, Maker, so ein Admin-Typen und dann halt die Kids, die sind glaube ich sogar später dazu gekommen, so im Prozess, weil viele Kollegen gesagt haben, Mensch, ja, für die wollen wir irgendwie auch was und da haben wir uns halt Mühe gegeben und ordentlich gewühlt und insgesamt halt so rund 30 Sachen dann rausgefunden und da natürlich dann auch immer geguckt, guckt, ja, gibt es das überhaupt? Das ist halt so ein Problem bei Last Minute. Irgendwie wäre schön, wenn es dann auch noch bis zum Heiligabend unterm Tannenbaum liegt.
Ja, genau. Als erstes haben wir hier gleich schon unseren Chefredakteur als
Ja, der Chefredakteur als Weihnachtsmann. Das war einer der großen Coups. War nicht so einfach natürlich, alle davon zu überzeugen. Ich habe einfach mal so mitgebracht, irgendwie aus der Konzeptfarbe. Das war irgendwie so ein Grobskribbel. Kannst vielleicht mal einfach reinhalten.
Mal zeigen, wie wir die Artikel machen. Weil die Geschenke, also das sind, die könnt ihr nachlesen. Ja. Eins steht da noch, das hebst du dir noch auf. Ja, das ist noch die Überraschung fürs Ende. Jetzt können wir hier mal ein bisschen zeigen, wie das...
Ja, im Prinzip sieht man schon auf jeden Fall eine rote Zipfelmütze und dass da jemand halb angeschnitten drin sitzt. Das ist im Prinzip die erste Doppelseite gewesen und so das erste, was irgendwie in meinem Kopf irgendwie rumgegeistert ist. Da war im Prinzip auch schon der Gedanke, hier schwarz-weiß auf der ersten Doppelseite und halt mit diesem roten als Farbakzent. Das wurde dann irgendwann nochmal ein bisschen konkretisiert. Da sah das Ganze schon so aus.
Könnt ihr mal, weil sonst reden wir immer über die Artikel. Ja. Wir wollten euch mal zeigen, wie man das so, wie die so herkommen, weil die sind
nicht. Das sind Fotos vom Whiteboard, ja?
Das sind Fotos vom Whiteboard, auf dem wir halt in der Redaktion halt dann immer so ein bisschen rumskribbeln. Das ist natürlich nun auch ein besonderer Artikel insofern, als dass er sehr vom Layout her dann natürlich auch kommt und vom Layout lebt. Man sieht es aber daran schon, dass der fertige Artikel gar nicht mehr so weit entfernt ist. Also diese Streifen von den sich freuenden Personen, die waren dann halt irgendwie schon drin.
Ja.
Sag aber mal, so sieht das aus.
Vorher-Nachher-Bild.
Vorher-Nachher.
Im Prinzip ist es das dann halt schon.
Unsere Geschenke. Genau, ansonsten, wir können ja mal zumindest mal reinblättern hier.
Dasselbe, nur ganz anders.
Dass man sieht, aber die Skribbel hast du, da noch
ein Skribbel. Ja, doch, ich habe auch noch ein Skribbel hier von der Mac-Seite zum Beispiel. Das war dann halt auch eine Sache. Es ist halt im Prinzip so, dass unsere verschiedenen Geschenktypen auch durch einen individuellen Text dann halt immer angefeatured werden. Das heißt, da ist halt ein Nerd, ein Mac-User und die schreiben teilweise auch sehr schön persönlich über ihre eigenen Erfahrungen mit Weihnachten und insbesondere guten oder schlechten Weihnachtsgeschenken. Ja. Das war eigentlich ganz lustig, so zu horchen, wo da auf oftmals der Schuh drückt dann.
Warum sind es ja, ich habe es ja natürlich gelesen, sind es ja total unterschiedliche Herangehensweisen. Bei manchen, bei den Makern steht ja extra drin, dass die sich durchaus über die Sachen freuen, die bei den anderen vor 5 Jahren aussortiert wurden.
Ja, das ist da zumindest ein mögliches Geschenk, auf jeden Fall. Ja, ja. Diese individualisierten Texte, die waren auch noch ganz lustig, weil wir natürlich auch dann Kollegen dabei hatten, die einfach dann auch gesagt haben, hier Weihnachten ist total für den Arsch, irgendwie braucht keiner, nur Konsum. Das war dann auch zwar ein schöner Text irgendwie, aber war für so eine Strecke irgendwie nicht
passt
so richtig
passt jetzt vielleicht geeignet. Nicht ganz, wenn wir dafür werben, genau.
Nein, so ein bisschen Spaß machen auf Weihnachten sollte es, ja.
Genau. Du hast, da hinten sind noch Skribbel, willst du die noch?
Ach so, ja, nö. Nein, brauchen wir glaube ich nicht. Irgendwie den Mac-Menschen haben wir gesehen. Irgendwie, das sieht dann für die anderen auch nicht anders aus. Unser Admin, der war ein bisschen schlechter dabei weggekommen im Skribbel. Aber im Prinzip hatte der im Kopf halt eine etwas andere Altersstufe natürlich. Also man versucht halt schon, das irgendwie auch nach Geschlechtern, Altersstufen so ein bisschen aufzufächern. Das ist natürlich nicht so streng zu verstehen, dass jeder irgendwie nur auf seiner Doppelseite irgendwie gucken kann oder darf. Aber es war halt so, dass wir das im letzten Jahr halt schon mal hatten und eigentlich ganz ohne eine Rasterung und dass es dann doch so ein Feedback gab, irgendwie, dass es einfach ein bisschen schwer zu überblicken, weil dann einfach
das
alles so hintereinander wegprasselt und man gar nicht mehr so weiß irgendwie. Und so kann man sich zumindest auf diesen Doppelseiten
Außerdem halt sind ja die wenigsten Leute genau eins. Also ich würde auf jeder Seite was entdecken, wo ich mich, vielleicht nicht bei den Kindern, da muss ich nochmal gucken.
Es lohnt sich. Ich meine, solche Strecken sind ja sowieso immer aus verschiedenen Motiven herausgetrieben. Ja. Es ist ja gar nicht immer nur das Geschenk für jemanden, sondern oft steckt dahinter ja auch die Beantwortung der Frage, was wünscht ihr denn eigentlich? Nun sag mal, das heißt, man guckt halt selber. Oder man ist halt auf der Suche nach einem Geschenk für sich selbst einfach auch, dass man sich irgendwie was Nettes einfach mal kaufen will. Und da ist sowas natürlich auch immer gut. Und die Besonderheit sicherlich bei uns ist, dass es schon alles Sachen sind, die halt einfach aus der Redaktion sind. Also so zum großen Teil auch Sachen, die halt bei uns getestet wurden, in Prüfständen, in Kurzvorstellungen, die auch alle abrufbar sind. Also man findet hinter jedem Geschenk, gibt es quasi auch einen Link zum Artikel und kann sich das dann halt online angucken. Und alle hinterliegenden redaktionellen Sachen haben wir im Prinzip auch gratis nach vorne gestellt. Da muss man halt auch nichts für bezahlen und kann dann noch tiefer einsteigen quasi.
Ja, super. Also ich habe auf jeden Fall, ich muss jetzt nochmal gucken, aber ich habe auch nicht alles im Kopf gehabt. Und,
nee, so ein paar Sachen sind dabei. Auch so ein paar Sachen, die keiner hat, das ist natürlich immer schön.
Ja.
Zeig doch mal, was du mitgebracht
hast. Ja, zeig mal, was du
mitgebracht hast. Zeig mal, was du mitgebracht hast. Da haben wir auch ein Video zu, wenn wir es haben irgendwie. Das war aber so eines meiner Highlights irgendwie. Wir können ja vielleicht auch mal reingucken.
Zeig mal, ich Mats bin total ab. Unvorbereitet.
Nee, ist ja gar nicht Mats, sag mal.
Müssen wir nur für die nur zuhören, erzählen, was es ist?
Ja, es ist irgendwie so ein Spieß erstmal mit einem 3,5 mm Klinkenstecker, was man eigentlich eher so vom Kopfhörer kennt. Dann halt ein iOS-Gerät und einen Haufen Fleisch. Ja. Also es ist halt tatsächlich ein Bratenthermometer und das war so ein Ding, das kam eher aus Gesprächen mit dem Hersteller, weil ich im Bereich Smart Home halt auch so Wettergeschichten mir angucke. Und das ist ein Hersteller aus Deutschland, die sich halt viel um Temperatur und tralala kümmern. Und die haben halt so ein lustiges Teil gemacht, ein Bratenthermometer, was man tatsächlich an die Klinkensteckerbuchse von iPhone oder iPad anschließen kann. Und dann überwacht das den kompletten Bratenvorgang. Das heißt, man spiekst das da rein, wie ich das gezeigt habe, in das Fleisch. Dann startet man die App, das Ding natürlich nicht in den Ofen legen. Und dann
schön dazu sagen.
Überwacht das alles. Und das Lustige war, es war zum Schluss auch auf den Punkt rosa. Also man gibt halt einfach ein, ne? wie soll das am Ende sein? Und irgendwann macht das Ding quietsch und dann ist das Ding wirklich fertig.
Eifleisch.
Der Braten selber war dann irgendwie zäh wie Hulle, aber das lag daran, dass das Fleisch ein bisschen zu günstig war. Ich wusste ja nicht, ob es klappt, aber also auch der ist getestet und funktioniert. Eifleisch, genau.
Wie viel kostet das?
Da steht 35 Euro drauf. Teilweise kann man da aber auch im Internet gucken. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Also natürlich ist immer die Bemühung halt auch, dass der Preis, der da drin ist, auch auf jeden Fall erreichbar sein soll. Wenn, ist es eigentlich eher so, dass Sachen mal billiger sind. Also, wie man es halt auch kennt. Man kann halt im Netz ein bisschen rumgucken.
Ja. Also das ist auf jeden Fall noch was für, selbst für den Weihnachtsbraten.
Ja, aber halt nichts für Veganer, aber vielleicht kann man es auch in Brokkoli stecken.
Oder? Ja, der wird doch auch heiß. Ja. Muss man doch gucken. Da bin ich jetzt aber natürlich auch ein bisschen überfragt. Und was ist das Das muss er jetzt.
Ah ja,
noch.
Die Tonne.
Ja, die Tonne, auch, die hat uns auch schon ein bisschen.
Eins meiner Favorites.
Ich stehe da so rum.
Im Prinzip so ein Ding von der Kinderseite. Und das ist ein Produkt, eigentlich steht ein richtiges Produkt dahinter, was wir vor ein paar Jahren mal vorgestellt hatten. Und das ist ein Kindermusikspieler gewesen vor 2 Jahren. Der Hörbert, der aber sehr gut funktioniert. Ich habe ihn nämlich meinen Kindern gekauft. Und sie haben ihn jetzt in 2 Jahren noch nicht kaputt gekriegt, was schon viel zu sagen hat, tatsächlich. Der aber irgendwie sehr teuer ist. Und der Hersteller kommt halt auch aus Deutschland und die haben dann gesagt irgendwie, Mensch, wir können halt auch einen Bausatz machen und das ist im Prinzip halt so ein Bausatz, also kann man mal zeigen, da ist halt der gesamte Musikspieler halt im Prinzip auf einer Platine und es kommt halt noch ein Lautsprecher mit dazu und man kann sich dann halt sein eigenes Gehäuse bauen und das ist jetzt irgendwie frisch hier aus unserer CT-Werkstatt, also halt in so einem alten Abwasserrohr, irgendwie, was ich mal aus dem Baumarkt geholt habe und es funktioniert aber, also es dudelt los und macht und tut. Und ist halt so gemacht, dass es von Kindern halt auch zu bedienen ist. Ich glaube, der Komponist ist schon tot, ne? Ja, müsste dann in Ordnung sein. Ja, und da bin ich auch mal gespannt. Auch da wollen wir jetzt, da wird es halt in der nächsten CT dann auch nochmal eine Kurzvorstellung zu dem Bausatz geben und eben halt auch so eine Projektseite, wo die Leute dann selber nochmal ihre Sachen hinschicken können. Und ich bin mal gespannt, in welchem Gewand wir dieses Ding dann halt irgendwie dann da wiedersehen werden.
Sieht schon sehr lustig aus. Kannst du nochmal kurz rumdrehen? Die Farbtasten sind für die unterschiedlichen...
Ach so, ja, muss man sagen, stimmt. Ich bei mir...
Also nochmal kurz wieder für die nur zuhören. Das ist hier, also wir haben jetzt hier ein Stück Rohr stehen, das Musik macht.
Ja, weil stimmt, ein Stück Rohr, das Musik macht. Und es ist so, im Prinzip ist das so aufgebaut, dass die Musik ist auf einer SD-Karte, die man hier hinten einfach reinstecken kann. Yeah. Es gibt eine Software dafür, mit der man die Musik da überspielen kann oder auch automatisch von CD rippen und dann auf die Karte übertragen. Und es arbeitet mit neuen Abspiellisten, die halt farblich kodiert sind, weil die Kinder ja irgendwie noch nicht lesen können. Yeah, also unserer Lütten haben wir das mit 2 Jahren auch geschenkt. Und die trümmern halt einfach auf den Farben rum. Und lustigerweise, irgendwann wechselt man die Karte aus und sind es jetzt irgendwie 8 oder 16 Gigabyte, die da drin stecken. Und die wissen dann witzigerweise irgendwann, dass das 25. Lied halt Pippi Langstrumpf ist irgendwie. Und die hacken sich da halt einfach durch. Und ja, und es ist einfach ein sehr einfaches Bedienkonzept halt und ziemlich unverwüstlich, das Teil einfach. Und jetzt natürlich noch unverwüstlicher, weil der Original-Hörbert ist halt aus Holz und Holz macht auch nicht alles mit. Und so ein Rohr hier, was hält vielleicht nochmal 5 Jahre länger.
Ist das drin in der Liste?
Ja. Ja, genau. Der Bausatz ist mit in der Geschenkeliste drin, allerdings ohne Rohr. Ne? Also der Bausatz besteht wirklich nur aus den Einzelteilen und mit dem Gehäuse muss man halt selber gucken, was man rausmacht.
Jetzt fange ich doch noch an zu überlegen, ob ich wirklich schon alle Geschenke habe.
Ja, könnte was sein.
Ja, super. Also da sind noch eine ganze Menge andere Sachen drin. Ich glaube, wir haben euch jetzt auch genug gezeigt und ich würde sagen, wir verabschieden uns in die nächste Woche. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao. Tschüss.